Also der Einstieg war so das Orakel, der Versuch, in die Zukunft blicken zu können. Die zweite Form des Wahnsinns nennt Platon die Krankheiten im Sinne der Aussagen dieses Redners Desichorus. Und dass der Wahnsinn eben auch dazu dienen kann, Krankheiten zu heilen. Was psychische Krankheiten sind, und ich habe das Glück, dass ich mit einer Psychiaterin darüber auch sehr oft sprechen kann, ist auch sehr oft kulturabhängig. Das heißt, es ist aus der heutigen Sicht nur sehr schwer, noch einschätzen und begründen zu können, was genau jetzt in der damaligen Zeit als psychische Erkrankung galt, beziehungsweise auch, wie das behandelt worden ist. Besessenheit war bekannt, man hat versucht, das zu heilen. Heute gibt es den ICD-10, wo wir sehr gut unterscheiden können zwischen auf der einen Seite Denkstörungen und auf der anderen Seite Persönlichkeitsstörungen. Und auch da habe ich das Glück, jetzt erfahren zu haben, dass man Persönlichkeitsstörungen nicht heilen kann. Also das geht auch heute noch nicht. Und erst in den letzten Jahrzehnten ist es im einen oder anderen Maß gelungen, einfach auch Menschen, die eine Psychose, die eine schwere Erkrankung haben, auch medikamentös zu begleiten, sodass man sie stabilisieren kann oder dass sie sozusagen auch ein normales Leben wieder führen können. Jahrhundertelang war damit verbunden endloses Leiden. Was kann die Philosophie da tun? Wenn ich schon zuerst gesagt habe, wir versuchen, das Rationale von dem Irrationalen zu differenzieren. Wir versuchen, das Irrationale ist ja sozusagen nur das Nicht-Rationale. Das heißt, wir halten uns ganz stark an diesen logischen Gesetzen, an diesen Zusammenhängen fest, um dasjenige, was das nicht ist, davon unterscheidbar zu machen. Was Philosophie kann, ist maximal mit den Begrifflichkeiten, mit den Zusammenhängen, die wir einfach auch sozusagen in unserer Denkarbeit erarbeitet haben, versuchen, solche Phänomene zu deuten aus einer anderen Perspektive, als jetzt der rein medizinische Punkt wäre. Das heißt, wir haben gewisse Werkzeuge, aber auch da nur sehr bedingte Möglichkeiten. Was versucht Philosophie? Versucht Rationalität in die Realität zu bringen. Na, die nächste Frage ist natürlich sofort, was ist Realität? Sind das Kategorien, nach denen ich die Realität bestimmen kann? Was ist der Unterschied zwischen einer inneren Realität und einer äußeren Realität? Treffen da die gleichen Bestimmungen zu? Bei Hegel ist eine Realität eine ganz abstrakte Beziehung, nämlich eine Qualität mit einer Negation. In der weiteren Folge kann man natürlich sagen, es gibt primäre Qualitäten, wie zum Beispiel, das ist hart, das ist ein Metall. Und eine sekundäre Qualität, das hat zum Beispiel eine bestimmte Farbe oder könnte auch eine andere Farbe haben. Man könnte auch sagen, das ist ein gewisser Modus. Etwas ist möglich oder etwas ist notwendig. Man kann auch sagen, ist es objektiv oder ist es nur subjektiv? Ist es temporär, das heißt, ist es vergehend oder hat es eine Kontinuität in der Realitätserfahrung? Das sind die Begriffe, mit denen wir als Philosophinnen und Philosophen arbeiten können. Und all das, was wir jetzt kurz nur gehört haben, als Kategorien, wie wir Wirklichkeit, Realität differenzieren können, das kann im Wahnsinn ganz anders sein. Zum Beispiel gibt es den Ausdruck der Hyperrealität. Das heißt, ich lege in das, was ich sehe, bestimmte Zusammenhänge hinein. Alles hat plötzlich Sinn. Alles steht mit allem in einem symbolischen Zusammenhang. Da kann man sich vom Hundertsten bis ins Tausendste, warum diese Farbe mit jenem Gegenstand, warum das da jetzt zusammenhängt, warum das historisch so gewachsen ist und warum das immer so sein wird, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Philosophiegeschichtlich zwei Beispiele. Marcus Aurelius hat gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Und Alexander von Humboldt hat auch gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Nur unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Der eine als Stoiker und der andere als Naturwissenschaftler. Also es kann plötzlich alles mit allem zusammenhängen. Und auf der anderen Seite gäbe es so etwas wie Hyporealität, nämlich, dass nichts zusammenhängt, dass alles zerfließt, dass omnipräsente Zweifel Platz greifen, dass gesamte Rahmenerzählungen sich auflösen. Also spricht man zum Beispiel nach einer Scheidung, alles, was Familie war, ist plötzlich weg, ist nicht mehr da. Kriegserfahrungen, posttraumatische Belastungsstörungen haben sehr viel damit zu tun, dass einfach Weltbilder zerbröselt sind und zerfallen sind. Was zerbröselt und zerfällt, woraus besteht denn alles? Demokrit, Atomismus, können wir in unserer Alltagswelt nicht sehen. Gorgias, Skeptizismus, der hat überhaupt gesagt, es gibt nichts. Und wenn es etwas gäbe, könnte man es nicht erkennen. Und wenn man es erkennen könnte, könnte man es nicht vermitteln. Ja? Also bei diesem Hyper- und bei diesem Hypo-Realität gibt es natürlich sehr schnell die Möglichkeiten, scharf abzubiegen und in wahnhafte Zustände zu kommen. By the way, es ist übrigens wesentlich gefährlicher für intelligente Menschen, in eine Form von Wahn zu verfallen. Ich nehme als Beispiel Kurt Gödel, weltberühmter Mathematiker, Begründer des Unvollständigkeitssatzes, war sein Leben lang von einer schweren Paranoia verfolgt, hat Angst gehabt, dass er vergiftet wird, hat nur gegessen, was seine Frau ihm gekocht hat. Und als jetzt nur kurz seine Frau vor ihm gestorben ist, ist der gute Mann verhungert. Ja? Also auf der einen Seite eine unglaubliche Geistesleistung und auf der anderen Seite aber in einem ganz bestimmten Bereich ein existenzielles Defizit. Was macht denn Philosophie überhaupt? Wir stellen große Fragen, wir stellen existenzielle Fragen nach dem Leben, nach Sein, nach Gott, nach Raum, nach Zeit. Oder die Ontologie, wenn wir mit diesen Begrifflichkeiten gearbeitet haben. Oder diese kindliche Frage. Also ich kann mich noch erinnern, irgendwann als Kind habe ich mich gefragt, bin ich jetzt ein Roboter oder nicht? Was ist da drinnen? Ja? Was ist da in mir, das für mich nicht zugänglich ist? In Hollywood werden dann irgendwelche Transformer-Filme daraus gemacht, wo man sozusagen diese Assoziationen dann sehr präsent hat. Aber auch Wittgenstein schreibt zum Beispiel in seinem Werk über die Gewissheit, wenn ein Mensch zu ihm sagt, ich bin innen aus Sand, dann würde er sich schwer tun, als Philosoph da ein Gegenargument zu finden. Wahnsinnige können sich unheimlich viel denken. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Dermatozoon-Wahn, dass die Leute das Gefühl haben, irgendwo unter ihrer Hautoberfläche kriecht was herum. Medizinisch nicht nachvollziehbar, aber für sie ist das präsent. Das ist da. Und wenn man natürlich jetzt so ein bisschen philosophisch immer so an diese Wand des Wahnsinns andockt und an so anstreift, dann könnte es natürlich schon sein, dass einem, wie Nietzsche aus seinem Nachlass überliefert hat, ein Satz, ich impfe euch mit dem Wahnsinn. Was heißt das? Wir haben als Philosophen, dadurch, dass wir in diese Grenzbereiche vorgedrungen sind, und wir werden dann auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, immer die Gefahr, dass wir quasi in die andere Seite hinüberkippen. Ein Philosoph würde sagen, die Möglichkeit, das auf die eine oder andere Weise durchzudenken, die gibt's, aber wir bleiben jetzt einmal da stehen, weil da alles, was dahinter ist, ist irrational. Jemand, der wahnsinnig wird, bleibt dort. Für den sind diese hyperrealen Zusammenhänge wirklich da, oder die Hyporealen, das heißt, dass nichts mit niemandem zusammenhängt, dass ich nicht mehr verstehe, was die Menschen sprechen, dann ist das für diese Person eine Wirklichkeit und etwas, das sozusagen auch einen sehr großen Leidensdruck ausführen kann. Also die Grenze, und darauf möchte ich heute auch immer wieder eingehen, die Grenze zwischen der Philosophie und dem Wahnsinn ist in vielen Bereichen eine fließende. Eine philosophische Richtung ist von einer ganz anderen Seite hergegangen, nämlich die Phänomenologie. Die hat versucht, ich sage jetzt bewusst versucht, vom Sinnlichen auszugehen. Das heißt, von der Erfahrung des Einzelnen. Aber wenn ich von der Erfahrung des Einzelnen ausgehe, was ist denn dann sozusagen die letztendliche Grundlage davon? Nach darauf werde ich in einem der nächsten von den 5 Teilen noch eingehen. Kant, um den heute ein paar Mal mitzunehmen, hat davon gesprochen, dass es einfach darum geht, in der Philosophie uns vor dem Ungrund zu schützen. Ja? Also Die Philosophen suchen Stabilität gegen das offene Meer mit seinen Ungeheuern. Das Land des Verstandes auf der einen Seite und das offene Meer aus Wahn und Blendwerk, wie er schreibt, auf der anderen Seite. Das klingt ja mal ganz gut. Wenn ich aber vom Alltagsverstand aus hergehe und mir das anschaue, was er in der Kritik der reinen Vernunft schreibt, dass es da angeblich so etwas wie ein Ding an sich gäbe und dass ich die Dinge an sich überhaupt nicht in meiner Erfahrung präsent sein lassen kann, ja, und alles, was den Verstand überfliegt, ist transzendent, dann ist es für mich im Alltagsverständnis nicht nachvollziehbar. Also ich habe noch kein Ding an sich gesehen, sagt er, das geht auch gar nicht. Dann ist die Frage, warum macht er diese Differenzen? Er hat diese Differenzen gemacht, um versuchen, sozusagen objektive Erkenntnisse von Gegenständen zu ermöglichen, die Grundlagen der Naturwissenschaften zu erarbeiten. Und Naturwissenschaft hat ja mit unserer Lebenswelt nichts zu tun. Die beschäftigt sich mit Mathematik und mit Modellen und die kann man dann anwenden oder auch nicht. Aber mit unserer Lebenswelt hat es relativ wenig zu tun. Also auf der einen Seite, das finde ich jetzt bei Kant schon spannend, auf der einen Seite will er verstandesmäßig gegen das offene Meer als Blendwerk und Wahn hinausschippern und auf der anderen Seite gibt er uns ein Modell, wo es Dinge an sich gibt und Anschauungsformen a priori, die einfach so sind und wo keiner weiß, wo die herkommen, beziehungsweise die für uns auch gar nicht erkannt werden können. Da bin ich jetzt von der Krankheit ausgehend schon ein bisschen tiefer in dieses Thema hineingegangen, wo so Grenzziehungen zwischen Philosophie und Wahnsinn auftreten können.